Er betrat das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Er trug seinen Halskragen nicht und hatte die Hemdsärmel über die schweinehaxenartigen, überraschend glatten Unterarme aufgerollt. »Kann ich euch zu einem halben Stündchen Gin Rummy verleiten?« fragte er. Ich rutschte unbehaglich auf dem Bett hin und her, da sich das Gewehr in meinen Hintern grub. Mir wurde bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, ob es geladen war oder ob ich möglicherweise durchs Draufsitzen unabsichtlich den Abzug betätigen und Father Bernard die Kniescheibe durchschießen könnte. »Ich weiß ja nicht, wie es euch Jungs geht«, sagte er und schnappte sich einen Hocker, der neben dem Waschtisch stand, »aber ich bin noch gar nicht müde.« Er setzte sich und zog einen Stapel Karten aus der Brusttasche, gab ihn an mich weiter und räumte das Leben der Heiligen vom Nachttisch, um Platz zu schaffen. »Du teilst aus, Tonto«, sagte er. »Ja, Vater.« Er fuhr sich mit der Hand über den Mund und wir begannen zu spielen. Zuerst schweigend, doch schon bald fing er mit Geschichten über den Hof an, auf dem er aufgewachsen war, und ich konnte mich ein wenig entspannen. Allem Anschein nach handelte es sich dabei um eine recht armselige Bruchbude auf Rathlin Island, einem kahlen Felsbrocken zwischen der Küste von Antrim und dem Mull of Kintyre, von dem ich noch nie gehört hatte. Nebel und Moor, endlose graue See. Man kann sich diese Art von Ort leicht vorstellen. Auf dieser Insel passierte dermaßen wenig, dass die Erinnerungen so weit zurückreichten, wie die brutalen Winter lang waren, die den Ausgangspunkt der meisten von Father Bernards Geschichten darstellten. »Hört ihr den Regen?« fragte er mit Blick auf das Fenster. »Er erinnert mich an den Winter, an dem unsere Vorräte fortgeschwemmt wurden.« »Wann war das, Vater?« »Oh, da war ich noch ein kleiner Junge. Ich kann nicht älter als 8 oder 9 gewesen sein.« »Was ist geschehen, Vater?« »Mein Daddy, Gott hab ihn selig, war ein guter Landwirt, aber ein lausiger Dachdecker. Er hatte nämlich den Speicher aus alten Holzlatten zusammengeflickt und die verrotteten einfach, wie alles andere auf der Insel. Eines Nachts brach das ganze Ding zusammen und nahezu all unsere Vorräte wurden zerstört. Ich weiß noch, wie meine Mammy einer ganzen Fuhre Möhren und Steckrüben hinterherjagte, die aus dem Hof davontrieb. Ich sollte nicht lachen, es war nicht lustig. Wir waren kurz vor dem Verhungern.«
»Hatten Sie keine Tiere, Vater?«
»Doch. Konnten Sie die nicht essen?« »Hätten wir das getan, wären wir zum Neujahrsmarkt in Ballycastle nicht nur hungrig, sondern auch noch arm gewesen. Wegen der Tiere wären wir beinahe verhungert. Wir mussten sie nämlich zuerst füttern.«
»Hätten Sie nicht woanders etwas zu essen herbekommen können?«
»Oh, doch«, erwiderte er. »Die O'Connells vom Bauernhof gegenüber brachten Kartoffeln und Fleisch vorbei, aber mein Daddy war zu stolz, um von ihnen etwas anzunehmen. Ihm war es lieber, dass wir alle dahin siechten, als auf Almosen angewiesen zu sein. Als meine Mammy dahinter kam, war sie wütend. Es war das einzige Mal, dass sie ihre Stimme gegen ihn erhob. Und als die O'Connells wiederkamen, nahm sie alles entgegen, was sie mitgebracht hatten. Weißt du, Tonto, es klingt albern, aber ich glaube, mein Daddy war von da an nicht mehr ganz derselbe. Ich nehme an, es hat ihn halb umgebracht, seinen Stolz auf diese Weise opfern zu müssen. Ich hatte fertig ausgegeben und legte den Kartenstapel auf die Mitte des Tisches. Ach, wie dem auch sei, ich rede und rede. Wie läuft's in der Schule? Du bist jetzt fast fertig, nicht wahr?
Ja, Vater.
Bald sind Prüfungen, oder?
Ja.
Nun, sieh zu, dass du dich anstrengst, sonst endest du eines Tages noch als Priester.
Er nahm lächelnd seine Karten auf die Hand und klopfte mit ihnen auf den Tisch.
Bist du brav in der Schule?
Ja, Vater.
Ich war ein kleiner Satansbraten, sagte er, wenn man mich überhaupt zum Hingehen brachte.
Er fächelte mit den Karten in seiner Hand und legte eine ab. Aber wenn du gesehen hättest, was dort los war, wärst du auch nicht gegangen, Tonto.
Wieso, Vater? Wir waren 50 in einem Raum. Die Hälfte von uns hatte keine Schuhe. Und im Winter war es so kalt, dass die Tinte in den Fässern gefror. Kannst du dir das vorstellen?
Nein, Vater. Er runzelte die Stirn angesichts meines Gesichtsausdrucks und lachte dann.
Ach, ich nehme dich doch bloß auf den Arm, erklärte er. So schlimm war es nicht.
Ich nickte und wollte Henny gerade sagen, welche Karte er ablegen sollte, als mir auffiel, dass er gewonnen hatte. Zeig, forderte ich ihn auf und drehte die Karten in Father Bernards Richtung. Henny drückte sie an seine Brust. Ist schon gut, Henny, beruhigte ich ihn. Du hast gewonnen. Du bist der Gewinner.
Ei, das ist er, sagte Father Bernard mit einem Blick auf Hennys Hand und warf dann seine eigenen Karten auf den Tisch.
Er lehnte sich zurück und beobachtete mich, während ich die Karten zu einem Stapel zusammensammelte, um erneut auszuteilen.
»Tatsächlich gibt es da etwas, was ich dich fragen wollte, Tonto«, sagte er.
»Ja, Vater?«
»Für Mr. Belderboss.«
»Ja, Vater?«
»Nach Vater Wilfrids Tod ist etwas von ihm verschwunden«, erläuterte er.
»Ein Buch.
Du hast es nicht zufällig irgendwo herumfliegen sehen, oder?«
»Ein Buch?«
»Ja, du weißt schon. Ein Tagebuch oder Notizbuch, etwas in der Art. Es war ziemlich wichtig. Für die Familie. Mr. Belderboss möchte es wirklich gerne zurückbekommen.«
»Nein, Vater.
Nicht etwa in der Sakristei oder im Pfarrhaus?«
»Nein, Vater.«
»Glaubst du, einer der anderen Jungs könnte wissen, wo es ist?«
»Ich weiß es nicht, Vater.«
»Würde es sich lohnen, sie zu fragen?«
»Ich bin mir nicht sicher, Vater. Vielleicht.«
Er sah mich an und ich begann auszugeben.
»Du weißt, dass die Beichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit stattfindet, Tonto. Ich darf niemandem verraten, was du mir erzählst.«
»Aber ich sitze nicht im Beichtstuhl, Vater.«
Er lachte und in diesem Moment rief Mummer draußen auf dem Flur nach ihm.
»Denk darüber nach, Tonto«, sagte er und stand auf, um die Tür zu öffnen. »Wenn dir irgendetwas einfällt, lass es mich wissen.«
Mummer trat ein.
»Oh, da sind sie ja.
Ich hoffe, die beiden haben sie nicht vom Schlafen abgehalten, Vater.«
»Nein, nein, ganz und gar nicht, Mrs. Smith. Ich wollte nur schauen, ob sie beim Kartenspielen schon besser geworden sind.«
»Oh«, machte Mummer, die sich verwirrt fragte, ob Father Bernard wohl einen ausgeklügelten Test durchführte, um herauszufinden, ob wir insgeheim Glücksspieler waren.
»Und, sind Sie das?«
»Nein«, antwortete er und zwinkerte mir zu. »Sie schummeln immer noch ganz fürchterlich.«
»Oh«, wiederholte Mummer.
»Nun, wenn ich Sie für einen Augenblick entführen dürfte, Vater, würde ich gerne ein paar Dinge mit Ihnen besprechen.«
»Selbstverständlich, Mrs. Smith«, erwiderte er und ging an Mummer vorbei, die ihm die Tür aufhielt. Als er in den Flur verschwunden war, fuhr Mummer mich an.
»Warum schläft Andrew nicht? Dir ist klar, dass er nicht zu gebrauchen sein wird, wenn er müde ist.«
»Ich weiß.
Nun, wenn du es weißt, dann hör auf, hier oben herumzualbern und bring ihn ins Bett.«
»Ja, Mutter.« Sie sah uns beide an, ehe sie das Zimmer verließ. Ich wartete kurz und folgte ihr dann durch die Tür bis auf den Treppenabsatz.
»Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, Vater«, sagte sie, während sie gemeinsam die Treppe hinuntergingen, »aber Father Wilfrid hat sich nach unserer Ankunft hier immer für die Beichte zur Verfügung gestellt.« Sie waren im Flur vor Father Bernards Zimmer stehen geblieben. Mummer hatte die Arme verschränkt, wie sie es sich angewöhnt hatte, seit er in St. Jude's aufgetaucht war.
»Ich verstehe«, antwortete Father Bernard.
Er nickte in Richtung der Tür zur Kammer unter der Treppe.
»Aber doch gewiss nicht hier.«
Mama schenkte ihm ein nachsichtiges Lächeln.
»Nein, wir haben Father Wilfrids Zimmer verwendet, das, in dem Sie schlafen. Da gibt es doch diesen kleinen Vorhang um den Waschtisch herum.«
»Ah?«
Mama trat näher an ihn heran.
»Ich frage nicht speziell für mich, Vater. Es geht um die anderen. Eigentlich um Mr. und Mrs. Belderboss. Ihrer Ansicht nach ermutigen dieser Ort und diese Jahreszeit nun ja zu einer gewissen Offenheit gegenüber Gott. Es ist eine Gelegenheit, die Seele zu reinigen.«
Er ergriff sanft Mummers Schultern. »Mrs. Smith, seien Sie versichert, dass ich alles anhören werde, was Sie mir zu sagen haben.«
»Danke, Vater.
Und nun zu Andrew. Es ist sehr wichtig, dass er, wie wir anderen, übers Wochenende fastet. Sie stimmen doch sicher zu, dass er gut vorbereitet sein muss.«
»Ja, natürlich.«
»Dann benötige ich Ihre Hilfe, Vater.«
»Selbstverständlich, Mrs. Smith.«
»Also, wenn wir zum Schrein selbst kommen.« Sie verschwanden in der Küche, aber ich wusste, was Mummer zu ihm sagte, was sie von ihm verlangte. wie sie Henny dazu bringen würden, das Wasser zu trinken, wie die Kraft Jesu seinen Körper reinigen und die Krankheit hinaustreiben würde, die ihn seit dem Tag seiner Geburt hatte stumm bleiben lassen. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, kehrte ich ins Schlafzimmer zurück. Henny stand am Fenster. Er hatte das Gewehr unter der Decke hervorgezogen. Er salutierte, fummelte am Schlagbolzen herum, drehte am Visier und ehe ich ihn auffordern konnte, es niederzulegen, richtete er das Gewehr auf mich und drückte ab.